auch von meiner Seite ein gutes und gesegnetes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Und dass wir uns öfter wieder mal sehen. Es war so schön immer in der letzten Zeit. Und danke auch ganz herzlich für den schönen Weihnachtsgruß. Andreas, du hast ihn verschickt, gell? Ja, wir haben uns gefreut. Und ja, wir kommen immer wieder gerne hierher. Es ist eine schöne Gemeinde, wo wir uns auch wohlfühlen. Und ja, doch die Liedauswahl hat auch heute Morgen schon gezeigt, um was es heute Morgen geht, um was auch die gesamte Thematik sich handelt. Es geht um Jesus natürlich. Jesus hatte seinen Jüngern angekündigt, dass sie nach Jerusalem gehen würden, wo er viel leiden müsse. Und leiden müsse vor allem von den Ältesten, hohen Priestern, Schriftgelehrten, und dass er auch getötet und am dritten Tage auferstehen werde. Und das machte den Jüngern, denen er das ankündigte, schon einige Bauchschmerzen. Das machte sie bange, denn er war ja nicht der Supermann, der alles unter die Füße bekommt. Er war nicht der Gottessohn, der einen Meter über dem Boden schwebte, sondern er war wahrer Gott und auch wahrer Mensch. Und nicht weniger machte dies alles den Jüngern Sorge. Ja, es machte ihnen große Angst. War das wirklich, wirklich Gottes Weg? Was wird mit den Jüngern werden? Und in dieser Situation unternimmt Jesus mit den Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes eine Bergwanderung. Er unternimmt diese Wanderung, um das Schwere unter die Füße zu bekommen, um in der Einsamkeit der Bergwelt auch neue Kraft zu schöpfen und um Wegweisung von Gott zu empfangen. Und ich lade uns ein, an dieser Bergwanderung im Hermongebiet, irgendwo im Hermongebiet muss da ein hoher Berg sein, also nördlich von Caesarea Philippi, teilzunehmen. Es erwartet uns eine nette Begleitung, eine wunderbare Aussicht, ein kompetenter Bergführer und als Highlight eine himmlische Gipfelüberraschung. Sie sehen den Text hier und den lese ich uns auch jetzt nochmal vor. Ich lese ihn nach Hoffnung für alle. 6 Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf den Gipfel eines hohen Berges. Sie waren dort ganz allein. Auf einmal wurde Jesus vor ihren Augen verklärt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Plötzlich erschienen Mose und Elia. Sie redeten mit Jesus. Da rief Petrus: Herr, hier gefällt es uns. Wenn du willst, werden wir 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er so redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein. Und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich meine Freude habe. Ihm sollt ihr gehorchen. Bei diesen Worten fielen die Jünger erschrocken zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufsahen, war nur noch Jesus bei ihnen. Als sie vom Berg herabstiegen, befahl ihnen Jesus: Erzählt niemandem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Da fragten ihn seine Jünger: Weshalb halten unsere Schriftgelehrten daran fest, dass zuerst der Prophet Elia kommen muss? Jesus antwortete: Sie haben recht. Elia soll kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, er ist bereits gekommen. Aber man hat ihn nicht erkannt. Sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Und auch der Menschensohn wird durch sie leiden müssen. Nun war es den Jüngern klar, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Herr Jesus Christus, du großer, barmherziger Heiland, wir danken dir, dass wir heute Morgen in deinem Namen hier versammelt sein dürfen. Wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, rede du zu uns, stärke uns neu in der Gewissheit, dass du allein der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Amen. So unternimmt nun Jesus mit seinen vertrauten Jüngern Petrus, Johannes und Jakobus eine Bergwanderung. Seine Jünger sollen einmal sein Werk fortsetzen und sie sollen den Menschen ein klares und ein zuverlässiges Zeugnis bringen von dem, wie es im ersten Johannesbrief heißt, was sie gehört haben, was sie mit ihren Augen gesehen, mit ihren Händen betastet haben, also vom Wort des Lebens. Jesus wollte, dass seine Jünger einmal sagen konnten, wie später Petrus in seinem zweiten Brief auch bezeugt, wir haben euch doch keine Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Wiederkommen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. So steht's im Petrusbrief. Und als Jesus mit uns auf dem Berge war, so heißt es dann weiter im zweiten Petrusbrief, da haben wir selber die Stimme Gottes vom Himmel gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Also 2. Petrus 1, 16 bis 18. So eine Bergwanderung hat was für sich. Da bekommt man Abstand von so manchem Alltagskummer. Wann haben Sie die letzte Bergwanderung gemacht? Schon lange her, bei manchen, bei mir auch. Naja, so richtige Bergwanderungen, das ist ja nicht so einfach, nicht? Da kann man vieles aber unter die Füße nehmen und so manche Sorgen einfach weglaufen. Der bekannte Theologe Kierkegaard hat gesagt, ich habe alle meine Sorgen weggelaufen. Da kann man auch verschnaufen, um bildlich gesprochen, um dann anschließend zurück im Gewühl des Alltags, im Tal der Schatten leichter und mit neuer Kraft den nächsten Sorgenberg zu überwinden. Wie wohltuend so eine Bergwanderung ist, es war keine richtige, aber immerhin bis zu einer Hütte sind wir schon gekommen, das erlebten wir Ende August letzten Jahres mit einem Ehepaar aus Alsfeld. Und immer wenn wir an so einem schönen Fleckchen einmal gewesen sind, dann sagte einer unserer Freunde, lasst uns hier drei Hütten bauen, eine für. Ja, wie geht's noch weiter, hat er dann gesagt, er wusste es nicht mehr. Natürlich können wir nicht immer Bergwanderungen unternehmen. Doch es gibt ja auch andere Möglichkeiten, miteinander einmal ein Stück zu laufen, in Gottes herrlicher Natur. Und vor allem Jesus in der Stille zu begegnen. Und es tut immer wieder Leib und Seele gut, das graue, trübe Nebelmeer der vielerlei Alltagssorgen und Nöte zu unterbrechen, auszutauschen gegen eine Zeit der Stille, damit wir mit Gott und Gott mit uns reden kann. Jesus und die kleine Auswahl der Jünger marschieren früh los. Matthäus spricht von einem hohen Berg. Ja, der Abstand wird immer größer zu den Menschen. Die Geräuschkulisse wird immer kleiner, das Ziel rückt näher. Und so laufen sie höher und höher, umgeben von der Schöpferherrlichkeit des großen Gottes, dem nichts unmöglich ist, weit weg von den belebten Straßen, außer Rufweite, allen Stimmengewirrs und allem Wahlkampfgetöse, um schließlich auf dem Gipfel angelangt, da erfahren sie die Herrlichkeit des Gottessohnes, die sich ihnen unvergesslich einprägen sollte. Ja, so tief einprägen sollte, dass auch Johannes später im Evangelium sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Keine menschlichen Zeugen und Zuschauer, nur die vorerwählten Zeugen sollen dieses Anblicks gewürdigt werden. Das hat sicher einen tieferen Grund. Denken wir daran, dass Jesus in Niedrigkeit, in Knechtsgestalt und in Armut auf diese Erde gekommen ist, um zu dienen, um zu heilen und zu retten. Und mit dieser Aufgabe verträgt sich keine öffentliche Zurschaustellung seiner Herrlichkeit. Und deshalb findet die Verherrlichung Jesu im engsten Jüngerkreis statt. Es waren drei Jünger, damit das Wahrheitszeugnis, wie die Bibel sagt und das Gesetz es fordert, aus dem Munde von zwei oder drei Zeugen besteht. Petrus, Jakobus und Johannes sind von dem, was sie jetzt erleben, richtig überwältigt. Die Art, wie sie davon berichten, zeigt, welche Mühe sie haben, dieses wunderbare Erlebnis wiederzugeben. Während Jesus betet, verwandelt sich sein Angesicht in einen überirdischen Lichtglanz, gleich wie die helle Sonne. Seine Kleider strahlen hell. Beim Evangelisten Markus heißt es noch, seine Kleider wurden hell und sehr weiß wie Schnee, dass sie kein Färber auf Erden kann so weiß machen. Wie sollen wir diesen Vorgang verstehen? Jesus hatte bis zu diesem Zeitpunkt unter den Menschen ja bereits etliche Wunder gewirkt. Sein Wirken erstreckte sich bis dahin aber immer nur auf andere. Er war für seine Person stets im gleichen Zustand der Einfachheit und der Niedrigkeit geblieben. Und nun trat die Herrlichkeit des Geistes, die in ihm wohnte, auch in seiner äußeren Person hervor. Was bisher ihren Augen verborgen war, trat nun ans Licht. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Sein innerstes Wesen kam jetzt unbeschränkt, unbehindert zum Vorschein. In diesem Augenblick. Zwar leuchteten auch die Engel oder Moses Angesicht und das des Stephanus glänzten. Aber dieser Glanz war nur von außen her verliehener. Die Herrlichkeit Jesu dagegen kam aus seinem persönlichen Wesen hervor und war mit derselben unzertrennlich verbunden. Und nach dieser Offenbarung haben sie nun seine Person und sein Reich zu beurteilen. Er ist nicht gekommen, um vor der Welt mit äußerer Macht und äußerer Pracht zu glänzen, sondern er will von innen heraus leuchten und erleuchten. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern vom Himmel. Es ist ein Reich der inneren Wahrheit und Heiligkeit und nicht des äußeren Glanzes, der äußeren Macht und Ehre. Die Jünger auf dem Berg können sich nicht satt sehen an diesem Augenblick, an diesem Anblick. Und mit einem Mal sind zwei andere Gestalten bei ihm, Mose und Elia. Die zwei Glaubensmänner, die Gott seinem Volk im alten Bund gesandt hat, sprechen mit Jesus. Und wir fragen natürlich, was wird das Thema gewesen sein? Der Evangelist Lukas, der wie auch Markus ebenfalls von der Verklärung berichtet, gibt uns hierüber Aufschluss. Bei ihm heißt es, dass sie miteinander von Jesus redeten, und zwar von seinem Ende in Jerusalem. Wir können nur ahnen, was sie im Einzelnen geredet haben über den Weg, der vor ihm liegt, über seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz und die damit verbundene Erfüllung des Gesetzes. Auf jeden Fall, Gott selbst war hier am Reden. Jesus brauchte Stärkung für seinen schweren Weg. Und auch die Jünger sollten gestärkt werden, damit sie später mit voller Überzeugung sagen könnten, dass sie keinem Justizirrtum zum Opfer gefallen sind, sondern dass Gott selbst diesen Weg zum Heil dieser Welt gewollt und auch bestimmt hat. Es ist nicht anzunehmen, dass sie jetzt schon die Fülle dieser Offenbarung auch begriffen haben. Der Jünger Petrus ist offensichtlich mehr auf das Äußere bedacht. Er macht seinen Gedanken sofort laut Luft mit den Worten, Herr, hier gefällt es uns, wenn du willst, werden wir drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wollte nicht mehr zurückkehren in die Niederungen des Tals. Er wollte nicht mehr zurück zu den Menschen, wo so viel gestritten wird und so viel diffamiert, gelogen, gehasst, geweint, gemordet und gelitten wird. Tja, wie gleichen wir doch dem Petrus? Und auch wir möchten oft gerne festhalten, was nicht festzuhalten ist. Aber Gottes Begegnungen können nicht festgehalten, sondern sie können höchstens gesucht werden. Man kann Jesus nicht festhalten, ihn nicht an bestimmte Orte binden, aber man kann ihn darum bitten, dass er sich uns mitteilt. Das kann man auch immer und immer wieder tun. Petrus hat noch nicht ausgeredet, da hüllt sie eine Wolke ein. Nicht die dunkle Wolke, nicht die drohende Wolke wie einst auf dem Sinai, sondern eine helle, leuchtende Wolke als Zeichen für Gottes gnadenvolle Gegenwart. Sie leuchtete hell. Und damit versinnbildlicht sie die Freundlichkeit Gottes, dass sie Jesus, Mose und Elia umhüllte, weist auf die Tatsache hin, dass Jesus nicht in Widerspruch steht zu den Vertretern des alten Bundes. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Durch Mose ist das Volk aus Ägypten befreit worden. Ohne ihn wüsste es nichts von Gottes Willen, ohne nichts von seinen Geboten und Weisungen. Und ohne Elia und seinem Kampf für die alleinige Verehrung Gottes wäre Israel dem Heidentum verfallen. Das Volk wusste, was es an Mose und Elia hatte, und es wartete darauf, dass sie noch einmal wiederkehren würden, ehe das Reich Gottes anbrach. In Maleachi lesen wir: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia. Und in 5. Mose 18, 15 sagt Mose zum Volk: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken. Und nun sehen die Jünger Mose und Elia neben Jesus stehen. Und da erkennen sie und sehen es mit ihren eigenen Augen. Gottes Geschichte mit seinem Volk ist zum Ziel gekommen. Das Reich Gottes hat in Jesus angefangen. Mag Jesus nun den Leidensweg betreten, er trennt sich nicht vom Gesetz und den Propheten, sondern er bringt sie dadurch zur Erfüllung. Er ist der Herr, den Gott gesalbt und gesandt hat, einen neuen, einen ewigen Bund, den Bund des Friedens zu stiften. Und zu diesem Herrn bekennt sich nun der allmächtige, ewige und heilige Gott. Und das nicht bloß durch seine Gegenwart, sondern auch durch sein lautes und weithin vernehmbares Zeugnis. Als eine leuchtende Wolke sie umhüllt, hörten sie aus dieser Wolke heraus eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Ihm sollt ihr gehorchen, auf ihn sollt ihr hören. Jesus empfängt wie einst bei der Taufe durch Johannes mit dieser Stimme das Zeugnis, die Bestätigung Gottes. Er ist der eine, an dem Gott seine ungetrübte Freude und sein Wohlgefallen hat, von Ewigkeit her und jetzt erst recht, wo er im Begriff steht, den Weg Gottes ins Leiden, bis ins Leiden hinein für uns zu gehen. Und zu dem Zeugnis tritt der Befehl an die Jünger und an alle seine Nachfolger und an alle Christen: Auf ihn hört, ihm gehorcht. Nicht auf irgendeine andere Stimme. Nein, auf ihn, auf Jesus allein. Die Jünger fallen erschrocken auf ihr Angesicht, als sie diese Stimme hörten. Und überwältigt von der unmittelbaren Gegenwart Gottes wagen sie gar nicht aufzublicken. Bis Jesus sie anrührt, bis Jesus zu ihnen spricht: Steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie ihre Augen wieder öffneten, sahen sie niemand als Jesus allein. Aber sie sehen ihn nun mit anderen Augen. Jetzt wissen sie, ihr Meister, der sich anschickt, nach Jerusalem in den Tod zu gehen, er ist der Sohn Gottes. Und wer ihn bei sich hat, der braucht sich nicht zu fürchten. Gerade im Leiden hat Jesus Teil an Gottes Herrlichkeit. Und das ist das Geheimnis Jesu von Anbeginn. Doch jetzt ist es offenbar. Welch eine Hilfe für die wankelmütige Jüngerschar. Ihr und allen Christen gelten die Worte: Dieser Jesus, der für euch in den Tod geht, er ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Die Jünger sind zwar noch ganz benommen, als sie den Rückweg antreten, aber sie, wie auch ihr Herr und Meister, sind für die bevorstehende schwere Zeit gestärkt worden. Und sie dürfen wissen: Das Ende der Wege Gottes mit uns ist Herrlichkeit. Aber was hat uns denn diese Geschichte zu sagen? Was hat diese Geschichte der Verklärung uns heute zu sagen? Ein erster Punkt. Wir haben hier einen deutlichen Hinweis auf die Wirklichkeit der himmlischen Welt. Die Wirklichkeit der himmlischen Welt, aus der Jesus kam, mit der er auch in steter Verbindung stand, die er auch uns bewusst machen möchte, hat sich vor den Augen der Jünger ein wenig enthüllt. Das kann uns zur Stärkung dienen. Und soll uns auch zur Stärkung dienen. Denn unser Glaube an Jesus steht und fällt mit der Wahrheit, dass jenseits unserer sichtbaren Welt mit all ihren Nöten, mit all ihren Ängsten, mit ihrem Dunkeln und ihrem Sterben müssen, dass sich jenseits unserer sichtbaren Welt noch eine andere Welt befindet, die Welt Gottes und seiner himmlischen Heere. In Hebräer 12 lesen wir: Ihr dagegen seid zum Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes gekommen. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln voller Freude anbetet. Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und die ein Bürgerrecht im Himmel haben. Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und die ein Bürgerrecht im Himmel haben. Was für eine Zusage! Und was für ein Kontrast zu der Welt, in der wir leben. Was für ein Kontrast. All die schrecklichen Anschläge, die Morddrohungen, Gemeinheiten, Beschimpfungen, Verdrehungen der Wahrheit, all das Böse ist gar nicht mehr anders zu erklären, als dass dies von dämonischen Mächten inspiriert und gesteuert wird. Es sind zwei Welten, die uns umgeben. Als Christen ist uns bewusst, dass uns nicht bloß eine Welt des Guten und Schönen umgibt, sondern auch eine Welt des Bösen. Auch eine Welt des Bösen. Wir spüren, wie Satan, der Diabolos, wie ihn die Bibel nennt, also der Spalter, der Durcheinanderbringer, diese Welt im Griff hat und wie viele sich von ihm blenden lassen. Da ist es für uns Christen ein großer Trost zu wissen, Jesus ist Sieger, er ist auferstanden und lebt. Er hat diese Welt überwunden. Wir dürfen mit ihm überwinden. Es gibt auch eine wunderbare Herrlichkeit, auf die wir zugehen, nach seiner Verheißung. Und allen, die an Jesus glauben, ist eine Welt der Liebe, eine Welt des Lichts und der Herrlichkeit Gottes aufgetan. Und sie dürfen schon zu Lebzeiten erfahren, dass und wie Gott seine Engel, seine dienstbaren Geister, die stärker sind als die Macht des Bösen, einsetzt, gebraucht, um die Seinen zu stärken und zu bewahren. Frau Rohn, können Sie mir gerade mal bitte dieses Buch da unten, das hatte ich vergessen mitzunehmen, sagen? Ich will Ihnen immer auch mal ein paar Anregungen geben. Also in diesem Buch von Jörg Erb, Geduld und Glaube der Heiligen, ja, der wird auch evangelischer Namenskalender genannt, und da werden auf über 400 Seiten die Märtyrer der alten Kirche, also jeden Tag, ne, kann man da so eine Andacht lesen, und da werden die Märtyrer der alten Kirche dargestellt, Blutzeugen der ersten Christenheit, der Reformation auch, werden aufgeführt, zum Beispiel Johannes Huss, ne, oder auch bis in unserer Zeit Dietrich Bonhoeffer. Und die durften das auch ganz konkret erfahren, diese Engeldienste, diese Bewahrung auch in den schwierigsten Zeiten des Lebens, wo es darum ging, Jesus die Treue zu halten. Kann ich Ihnen auch empfehlen. Vielleicht bekommen Sie es nicht mehr so über den Buchhandel, aber antiquarisch auf jeden Fall. Ja, und dann noch ein zweiter Punkt. Wir haben im Text auch einen Hinweis auf die Herrlichkeit Jesu. Es ist ja viel von Herrlichkeit die Rede in unserem Text. Jesus wurde auf dem Berg vor den Augen der Jünger verklärt. Was heißt das? Im Alltag wird vielleicht davon gesprochen, dass sich das Gesicht eines jungen Mannes verklärt, wenn er das Mädchen sieht, in das er verliebt ist. Ja. Aber was ist das schon gegenüber dem, was die Jünger bei Jesus sahen? Der Duden erklärt den Begriff Verklären mit ins Überirdische erhöhen. Und die Bibel spricht von Verklärung im Sinne von einem Teilhaben an Gottes Herrlichkeit. Gott hat Jesus groß und herrlich gemacht. Er hat ihn strahlend erscheinen lassen, wie in seiner himmlischen Heimat bei Gott. Vater unser beten wir, Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit bis in die Ewigkeit. Die Herrlichkeit des Vaters wird sichtbar in der Person Jesu, in seinem Leben und Wirken. Und so konnte er mit Recht von sich sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Keiner konnte das bisher von sich sagen. Mose war wohl der größte Mann des alten Bundes, ein treuer Knecht Gottes, ein Prophet, der in einem engen Umgang mit Gott stand. Doch für ihn gab es nur eine Herrlichkeit, die Herrlichkeit der Wahrheit. Und bei Jesus aber leuchtete sie durch das ganze Leben hindurch. Die Herrlichkeit, wie es im Wochenspruch heißt, die Herrlichkeit der Gnade und Wahrheit. Wir haben heute nicht, wie die Jünger damals, Jesus leibhaftig in unserer Mitte, aber er ist unsichtbar mitten unter uns. Die Himmelfahrt Jesu bedeutet ja nicht, dass er weit weg irgendwo im Weltall seinen Thron eingenommen hat. Nein, sondern die Wolke nahm ihn doch bloß von unseren Augen hinweg. Das Sichtbare ist verwoben mit dem Unsichtbaren. Jesus führt uns, er spricht zu uns durch seinen guten Heiligen Geist. Und wenn ich allen inneren Widerstand ihm gegenüber ablege, wenn ich sein Wort mit offenem Herzen lese, in gespannter Erwartung, dass Gott zu mir redet, dann geschieht etwas Wunderbares. Ich erkenne je länger, je mehr Jesu Herrlichkeit. Der Heilige Geist öffnet mir die Augen, sodass ich mit Gewissheit sagen kann, ja, du bist der Heiland der Welt. Und mit diesem Wunder hat Jesus gerechnet. Und darauf hat er gebaut und vertraut im Blick auf die Frage, ob er unter uns geistlich blinden Menschen auch Glauben finden werde. Jesus sagt in Johannes 16, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, werdet ihr die Wahrheit vollständig erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern er gibt nur das weiter, was ihm gesagt wurde, was Gott ihm eingegeben hat. Wo immer dieser Geist sein Werk tut, da hat uns Gottes Hand gleichsam auf den Berg der Verklärung heraufgeführt. Da kommen wir zur Erkenntnis der Gnade und Wahrheit. Und wenn wir wie die Jünger in den Niederungen des Alltags erfahren, wie verführerische Mächte pausenlos am Werk sind, uns diese Herrlichkeit, die Herrlichkeit der Gnade und Wahrheit zu verdunkeln, dann gibt es nur eins. Dann gibt es nur eins. Halte dich umso treuer an sein Wort und lass nicht ab, auf ihn zu sehen, auf ihn zu hören. Dies wird uns auf diesem Berg ausdrücklich befohlen. Jesus an erster Stelle, denn er ist der Treue, er ist der wahrhaftige Zeuge Gottes. Liebe Gemeinde, die Geschichte von der Verklärung Jesu ist eine wunderbare Verheißung an alle, die ihn lieb haben. Als Christen können wir mit Petrus sprechen, was soll es schon heißen, wenn wir eine kleine Zeit mit Jesus leiden, wenn wir letztlich durch den Glauben mit ihm zur Herrlichkeit gelangen. Und darum ist es gut, wenn unsere Augen auf Jesus gerichtet bleiben. Als die Jünger ihre Augen danach wieder öffneten, sahen sie niemand als Jesus allein. Jesus allein kann uns zum Vater in die Ewigkeit bringen. Er ist unser Erlöser. Er hat uns gerecht gesprochen. Jesus allein gibt uns ewige Hoffnung und neue Kraft. Jesus allein gibt Frieden, nicht irgendeinen, sondern einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Jesus allein wird uns bleiben, wenn wir hier die Augen schließen werden. Und er richtet auf und er führt uns an sein ewiges Ziel. Amen.